Edwin Behler, Innerschweizer Kulturpreisträger, hat einen neuen Dokumentarfilm fertiggestellt. In «Hexenkinder» erzählen ehemalige zwangsversorgte Schweizer Heimkinder davon, wie sie im Namen Gottes und der Allgemeinheit in christlich geführten Kinderheimen erzogen, gequält und stigmatisiert wurden. Edwin Behlers Film ist keine Recherche, führt keine Anklage. Er lässt Menschen Zeugnis ablegen von Unrecht und Leid, das ihnen angetan wurde. Michael Sennhauser hat den Filmemacher getroffen.
Edwin Behler, Sie haben im Prinzip 6 hauptsächliche Protagonisten, 2 Frauen, 4 Männer. Wie haben Sie die gefunden?
Das sind alles ehemalige Heimkinder und die meisten von ihnen haben bereits Erfahrung mit den Medien, haben bereits Interviews gegeben oder sind im Beobachter im Zuge der Aufarbeitung der Geschichte der zwangsversorgten Heimkinder porträtiert worden. Oder es gibt eine Webseite des Historikers Thomas Hunker, dort hat er etliche Oral History Interviews platziert und so habe ich mich umgeschaut und bin auf meine Protagonisten gestoßen.
Das heißt, es ging Ihnen nicht um eine Recherchearbeit, es ging Ihnen nicht darum, neue Fälle aufzudecken. Was haben Sie sich erhofft von diesen Begegnungen?
Ja, ich möchte ja nicht behaupten, dass man mit einem Film die Welt verändern kann, aber doch einen Mosaikstein beitragen zur Aufarbeitung dieser Geschichte.
Und was haben Sie Ihren Protagonisten angekündigt? Also was haben Sie denen gesagt, was Sie mit ihnen machen möchten?
So lang von Anfang an klar, mit ihnen möglichst an die Orte hinzugehen, die Erinnerungsorte zu besuchen, wo sie ihre schwere Kindheit erlebt haben und da sie erzählen zu lassen.
Von Ihren 6 Protagonisten erwecken 5 den Eindruck, dass sie ihre eigene Vergangenheit bewältigt haben, dass sie einen Weg gefunden haben, ein eigenes Leben zu leben. Also sie wirken alle 5 sehr eigenständig, insbesondere Sergio De Vecchi, der später selber Sozialpädagoge und Heimleiter wurde. Das ist ein Mann mit einer unglaublich warmen Ausstrahlung. Man bekommt bei diesen 5 das Gefühl, die haben das überwunden, die haben ihr Leben in den Griff bekommen, die haben etwas daraus gemacht. Dann gibt es aber einen 6. Protagonisten, das ist der Bruder von Willy Mischler, der Michel. Dem merkt man an, der ist kaputt gegangen im Heim und der ist eigentlich kaputt geblieben und sein Bruder sorgt für ihn. Das ist schon ein Kontrapunkt im Film.
Ja, für mich ist es sehr berührend, wie sich Willy um seinen Bruder Michel kümmert. Und wie beide auch sich voller Wärme an ihre Großmutter erinnern, die versucht hat, ihnen eine möglichst, ja, halt nur punktuell, weil sie sie ja nicht zu sich nehmen durfte, eine Art Zuhause oder Liebe zu geben. Und Michel war schon von Geburt an benachteiligt. Und sie haben im Heim lange nicht bemerkt, dass er benachteiligt ist. Und das hat er ins Leben mitgenommen. Da hat er einen schlechten Start. Aber für mich ist Michel auch ein weiser Mensch in seiner Direktheit, wie er erzählt, aber auch wie er im Jetzt und heute lebt.
Im Kern sind Sie auf die emotionalen Reaktionen aus. Sie möchten mit diesen Leuten das Erlebnis für uns im Kino nachvollziehbar machen.
Ja, man kann es eigentlich immer noch nicht fassen, denke ich, oder vielleicht sogar nie nachvollziehen, was sie erlebt haben und verarbeiten müssen, immer noch. Aber ich denke, Kinofilm ist wirklich eine Möglichkeit, mit Emotionen zu arbeiten, wobei man nie manipulieren sollte, natürlich.
Da gibt es auch eine gewisse Herausforderung für das Publikum. Die deutlichste, die ist schon im Titel angelegt, Hexenkinder. Sie setzen das Schicksal dieser Heimkinder aus dem 20. Jahrhundert parallel mit dem Schicksal sogenannter Hexenkinder, die vor allem im 17. Jahrhundert auch in der Schweiz gefoltert und getötet wurden. Das ist auf den ersten Blick eine relativ abenteuerliche Parallelsetzung.
Ja, das ist eine Behauptung von mir, die am Anfang meiner Recherchen und Beschäftigung mit diesem Stoff gestanden ist, aber ich denke, sie ist wirklich nachvollziehbar weil meine Protagonistinnen und Protagonisten wurden samt und sonders im Namen der Religion misshandelt, körperlich, seelisch. Immer mit der Behauptung, das passiere im Namen Gottes, man müsse die Kinder auf den rechten Weg führen, das passiere zu ihrem Seelenheil, ähnlich wie es damals auch mit den sogenannten Hexenkindern geschehen ist.
Das ist also ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte der Protagonisten, die Sie in Ihrem Film haben. Sie alle wurden von religiösen Organisationen, von kirchlichen Organisationen in den Heimen aufgenommen, gepflegt und auch gequält. Die allgemeine schwarze Pädagogik, die überall in den Schulen, in den Privathaushalten, in den Familien zum Zuge kam, das spielt höchstens am Rande eine Rolle.
Ich denke schon, dass die schwarze Pädagogik da hineinfließt. Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen entstanden und ich habe das selber noch als Schüler, Primarschüler erlebt. Natürlich auch durch die Geschichten und Erzählungen meiner Eltern und ihrer Geschwister, das war gang und gäbe. Auch Tatzenstockhiebe in der Schule, in der Primarschule noch, von den älteren Lehrerinnen, Lehrern. Aber die Heimkinder damals, die konnten ja nicht nach der Schule zu den Eltern heim. Die waren rund um die Uhr diesem Regime ausgesetzt, dieser schwarzen Pädagogik und ihren Ausläufern.
Also diese Art von Gottesfurcht, die man uns einzubläuen versuchte, und zwar ganz wörtlich Furcht vor Gott und den göttlichen Strafen, das, sagen Sie, hat nicht nur das Leben der Kinder in diesen Heimen bestimmt, sondern offensichtlich auch den pädagogischen Impetus derer, die eigentlich für das Wohl dieser Kinder zuständig waren.
Ich denke schon, die waren völlig in dieser Welt drin und dachten wahrscheinlich, sie würden im Sinne Gottes oder als Stellvertreter, Stellvertreterin Gottes handeln. Wobei man da auch natürlich unterscheiden muss. Es gab auch Erziehende, die dieses Regime nicht durchgeführt haben, aber zum Teil dann auch gemaßregelt wurden von den Oberen deswegen.
Wenn ich die Erzählungen Ihrer Protagonisten höre, dann läuft es mir natürlich auch kalt den Rücken hinunter. Gleichzeitig kommt im Verlauf des Films immer mehr Interesse auf für die Motivation dieser Erzieherinnen und Erzieher. Das sind ja Nonnen, zum guten Teil wahrscheinlich nicht ausgebildete Pädagoginnen, wahrscheinlich zum kleinsten Teil. Und ich merke, während ich mir den Film ansehe, wie mein Interesse an diesen Männern und Frauen wächst. Aber darauf geht Ihr Film eigentlich nicht ein. Also Sie blenden diese Leute weitgehend aus.
Gut, zum Teil, also die meisten sind natürlich längstens verstorben. Andere sind pflegebedürftig und die Versuche, zum Beispiel mit den jetzigen Provinzoberinnen der Schwesterprovinz Ingenbohl, sie in den Film quasi als Mitwirkende einzuladen, auch auf Wunsch eines ehemaligen Kinderheimkindes. Die sind leider fehlgeschlagen, sie wollten sich da nicht zur Verfügung stellen, was ich natürlich respektiere. Aber man muss schon sehen, dass dieses Erziehungspersonal damals, die wurden auch ausgenutzt. Die Kirche war und ist leider heute noch sehr stark patriarchalisch geprägt. Und das hieß einfach, ja, wir müssen gehorsam sein, unseren Auftrag erfüllen, Gott will es so. Und der Staat war natürlich auch sehr froh, das kostet nicht viel. Und auf vielen Orten war es bekannt, dass da die Sachen nicht gut laufen, dass die Kinder misshandelt werden. Da hat der Staat weggeguckt, systematisch weggeguckt.
Es gibt eine Begegnung im Film, die wird mehr oder weniger erzählt von Protagonisten, also von Pedro Raas. Der verbringt dann ein paar Tage im Kloster Einsiedeln als Gast, also da werden Zimmer vermietet. Und er bekommt Besuch vom aktuellen Abt des Klosters. Der kommt mit einer Flasche Wein und mit zwei Gläsern und möchte von ihm wissen, wie es denn damals war im Waisenhaus in Einsiedeln. Und der entschuldigt sich auch im Namen der Kirche und des Klosters bei Pedro Raas. Das ist schon ein ziemlich starker Moment. Und gleichzeitig wird einem da bewusst, das ist ja ein Mann, der eigentlich nichts dafür kann, was 50, 80, 100 Jahre vor seiner Zeit im Namen seiner Institution passiert ist. Das ist ja vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass die Ingenbohl-Schwestern gar nicht mitmachen wollen beim Film. Diejenigen, die eigentlich mit der Aufarbeitung dieser Vergangenheit betreut werden sollten, institutionell, die bekommt man gar nicht mehr zu fassen. Die gibt es gar nicht
in dieser Institution. Ja, denke ich auch. Die konkreten Verantwortlichen, die dieses Schreckensregiment ausgeübt haben. Es ist aber die Institution oder das sind die Nachfolgeinstitutionen, die heute in der Verantwortung stehen. Und da denke ich, wäre es ein leichtes, mit ein bisschen Überwindung einen Schritt vorwärts zu machen und im versöhnenden Sinne auf die Betroffenen zuzugehen. Es geht ja nicht um Geld, eine Entschädigung, eine materielle, sondern um eine Geste. Den Film habe ich jetzt halt mal im Sinne der Protagonistinnen und Protagonisten der ehemaligen Heimkinder gemacht. Das Thema der Klosterfrauen, auch dass man sie ausgenutzt hat damals, das würde einen eigenen ganzen Film ergeben.
Und wahrscheinlich auch einen ziemlich spannenden Film. Gleichzeitig, wir hatten ja in den letzten Jahren etliche Filme, die sich anwaltschaftlich mit der Perspektive der Kinder auseinandergesetzt haben. Es gab die Kinder der Landstraße, ein Film zu einem ganz großen Unrechtsprojekt in der Schweiz. Es gab Der Verdingbub, ein großer Erfolg als Spielfilm. Beide vor allem aus der Perspektive der Opfer. Und bei beiden hat man dann nachträglich auch das Gefühl, ein Problem, das wir in der Schweiz als Gesellschaft haben, ist ja, wir müssten als Gesellschaft Verantwortung übernehmen für das, was unsere Vorfahren gemacht haben, auch institutionell. Und das ist gerade von Beamten, von Politikern relativ viel verlangt, Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen. Die sind ja meistens schon überfordert mit der Gegenwart.
Ich denke, da kommt es immer darauf an, wer an den Schalthebeln des Amtes sitzt. Es gibt sicher einige wenige Beispiele, wo gut damit umgegangen wird. Aber während der Arbeit am Film, im Kontakt mit den ehemaligen Heimkindern, ist mir aufgefallen, wie sie doch eine ehrliche Stellungnahme vermissen. Wie sie vermissen, dass man heute Verantwortung übernimmt und einfach zugibt, wir haben falsch gehandelt, beziehungsweise unsere Institution hat falsch gehandelt. Und warum man sich damit schwer tut, das kränkt viele ehemaligen Heimkinder heute noch.
Es gibt zwei ganz starke Momente im Film. Das sind nicht Begegnungen zwischen Verantwortlichen und den ehemaligen Heimkindern, sondern die Begegnungen mit den Archivaren, die ihnen helfen dabei, die Fakten aufzuarbeiten. Das hat mich schwer beeindruckt. Eine dieser Frauen, die diese Akten herausgesucht hat und zusammengestellt hat, zeigt sich ziemlich erschüttert über die Begegnung mit dem Protagonisten, weil sie nun ein Gesicht zu diesem Schicksal hat. Und ihre Perspektive ist dann eigentlich eine ähnliche wie meine als Zuschauer im Kino. Sie ist erschüttert, sie sieht die zwei Seiten der Geschichte und ist selber aber als unbeteiligte Dritte, sie hängt irgendwo dazwischen. Also das größte Problem in dieser Situation ist ja, es fällt auch mir schwer, Verantwortung zu übernehmen. Die Vorstellung, dass ich irgendwie daran mitschuld sein könnte oder dass ich zumindest etwas tun könnte gegen die damalige Schuld. Haben Sie als Filmemacher das Gefühl, Sie hätten nun zumindest einen Beitrag geleistet? Hilft Ihnen das?
Ich denke, vielleicht hat der Film einen winzig kleinen Beitrag zur Aufarbeitung geleistet. Und für mich ist wichtig, dass sich die Hauptmitwirkenden wiedergespiegelt sehen mit ihrer Geschichte im Film. Dass es ihre Geschichte ist, dass sie erzählen können und vor allem, dass sie nicht relativiert wird mit Zeitumständen oder ja, das war damals so üblich, vielleicht erinnerst du dich nicht richtig, vielleicht geht deine Fantasie mit dir durch. Nein, die haben das körperlich und physisch haben sie das erlebt und darunter gelitten. Das darf man auf keinen Fall relativieren.
Die Begegnung zwischen Marilis Birchler und Pedro Raas, die beide offenbar gleichzeitig im Waisenhaus in Einsiedeln waren, erinnern sich an ziemlich gewalttätige Szenen, die sie aus ihrer jeweiligen Perspektive aber gleichzeitig erlebt haben. Sie fallen sich in die Arme. Sie haben Tränen in den Augen, auch noch Jahrzehnte nach dem Ganzen. Das heißt, für die beiden ist klar, was sie damals erlebt haben, ist Realität. Sie können sich das auch gegenseitig bestätigen. Und nun kommen wir dazu, eine Art Öffentlichkeit. Also ich denke, das dürfte schon ein ziemlich durchschlagender Effekt sein für diese Menschen, dass sie eben wahrgenommen werden, dass man das nicht abstreitet, was da passiert ist, sondern dass man es wirklich, dass man ihnen endlich glaubt.
Ich denke, das ist sehr wichtig, auch auf dem Hintergrund. Ja, wenn man weiß, dass es auch Berichte gibt, Aufarbeitungsberichte, in denen Aussagen ehemaliger Heimkinder angezweifelt werden, weil sie sich vielleicht nicht mehr ganz genau an den Namen der Erzieherin erinnern können. Aber das ist etwas, was heute noch demütigend wirkt auf die ehemaligen Heimkinder. Und darum ist es sehr wichtig, ja, dass das im Film erzählt wird und auch, dass das beide zusammen bezeugen, denke ich.
Der Beitrag von Filmredaktor Michael Sennhauser. Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat Hexenkinder von Edwin Behler mitproduziert. Der Film ist jetzt und in den nächsten Wochen an verschiedenen Orten im Kino zu sehen, an etlichen Orten mit Begleitveranstaltungen.